Da sind wir auch schon mitten in unserem Thema. Das lautet heute: Wie bleibe ich positiv motiviert? Oder ausgehend von unserem Oberthema: Wo Schatten ist, ist auch Licht, geht es eben darum, Licht im Schatten zu sehen. Und die Basis dafür ist Römer 8, Vers 18. Wie bleibe ich positiv motiviert? Licht im Schatten sehen, Römer 8, Vers 18. Na, es gibt ja jetzt Lockerungen, Corona, es wird leichter, die Leute sind wieder positiver gestimmt, motivierter. Vor 6 Monaten war das aber noch viel schwieriger. Also wie kann man motiviert sein, eine positive Sicht halten, wenn Schwierigkeiten da sind? Oder wie kann man sie wieder gewinnen, wenn man sie verloren hat? Das kommt ja im Leben in vielen Bereichen immer mal wieder vor, und auch ich im Leben meines Gemeindedienstes jetzt brauchte das immer wieder, schon unzählige Male, wenn es eben schwierig wurde und, dann wieder zurückzufinden zu einer positiven Motivation. Wieder zurückzufinden zu überhaupt einer Motivation. Und nicht einfach nur so, naja, ich mache einfach mal weiter und werden schon sehen. Das ist ja dann schon halb resigniert. Darum soll es heute gehen. Dazu habe ich zwei grundsätzliche Gedanken. Und der erste lautet: optimistischer Realismus. Optimistischer Realismus. Und dabei geht es mir auch in dieser Predigt heute wieder um die gleiche Methodik wie in den letzten. Ich möchte mal so die weltlichen, säkularen Ansätze mit dem biblischen und dem geistlichen Ansatz gegenüberstellen, in der Hoffnung, dass wir so zu einer guten Botschaft kommen und wissen, was letztlich wirklich trägt. Ich habe da einfach mal im Internet recherchiert, da findet man sehr, sehr viel zum Thema positiv sein oder positiv denken. Und ich habe hier mal von einer Webseite das repräsentativ so dargestellt, weil es sich eigentlich letztlich immer um die gleichen Punkte dreht. Da stand dann: Fokussiere dich auf das, was du willst. Schaue dorthin, wo du hinfahren willst, und nicht auf die Hindernisse. Das war so der erste Tipp, motiviert zu sein, positiv zu denken. Die nächsten Punkte waren dann: Es gibt keine Realität. Ja, wirklich. Also hier steht, es gibt keine Realität. Positives Denken ist eine Entscheidung. Mach dir bewusst, dass die Dinge per se nicht positiv oder negativ sind. Entscheidend ist immer nur die Bewertung. Wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind. Wir sehen die Dinge so, wie wir sind. Interessant, ne? Dann stand da: Konzentriere dich auf das, was du beeinflussen kannst. Das, was du nicht beeinflussen kannst, das lass einfach. Kämpf nicht gegen Windmühlen. Achte auf dein Umfeld. Du solltest nicht unterschätzen, dass dein Umfeld einen riesen Einfluss auf deine Gedankenwelt hat. Das war der nächste Tipp. Dann stand da noch: Den schnellsten Weg, um positiv zu denken, oder der schnellste Weg, der ist: Verändere deine Körperhaltung, also positiv denken. Und dann: Bewege dich mehr. Bewegung an der frischen Luft tut ja immer gut. Und dann ganz am Schluss stand da, und das fand ich sehr, sehr erstaunlich, da stand dann: Es gibt eine Sache, die wichtiger ist als positiv zu denken. Negatives akzeptieren. Und das fand ich interessant, weil ja gerade gesagt wurde vorhin, es gibt per se gar nichts, was positiv und negativ ist. Es gibt so gar keine Realität. Es kommt nur darauf an, wie wir es werten. Hier wird jetzt aber offenbar vorausgesetzt, dass es das doch gibt. Also hier ist das nicht so ganz schlüssig, so in sich, habe ich den Eindruck. Ja, als ich das jetzt alles so gesehen habe, ist mir eine Begebenheit aus unserer Zeit im Gemeindedienst in Lübbecke eingefallen, in Ostwestfalen. Da hatte ich mal echt auch so eine Negativerfahrung. Ich war dort zweimal dran mit der Eröffnungsandacht beim Adventsmarkt dort in Lübbecke. Da kam der Bürgermeister, Vertreter vom Stadtmarketing, die ganzen Pfarrer, Pastoren, natürlich auch viel Publikum. Es war die offizielle Eröffnung vom Adventsmarkt. Und ich war schon ein bisschen zeitlich knapp dran und wollte eigentlich nur noch schnell meine Predigt ausdrucken oder halt die Andacht und dann aus dem Haus gehen und dorthin gehen. Und dann schmierte aber mein Laptop ab. Ich kam an nichts mehr ran, und auf der Datensicherung war meine Andacht noch nicht. Junge, Junge, also da hatte ich echt Temperatur im Hemd bekommen und ich konnte nichts machen. Ich bin dann einfach ohne Skript losgegangen. War echt ein prickelndes Gefühl und ihr könnt euch vorstellen, ich hatte so richtig Adventsstimmung, ne? Also so richtig. Ich hätte deutsch gesagt, ich hätte kotzen können. Kein Skript, ich habe das schon Tage vorher vorbereitet, wusste nicht mehr so genau, was ich sagen soll. Offizielles Publikum und, ah, Katastrophe. Ja, und wenn ich jetzt die Vorschläge hier angucke, es hätte mir nicht so viel gebracht zu sagen, weißt du, Jürgen, eigentlich gibt's gar keine Realität. Das, was du jetzt erlebst, ist per se auch gar nicht negativ. Du musst es nur einfach anders werten. Also, sorry, das hätte mir jetzt da einfach nicht geholfen. Es hätte mir nicht geholfen. Und auch zu sagen, konzentriere dich auf das, was du möchtest und nicht auf die Probleme, hat jetzt auch nicht so funktioniert, weil ich wusste, was ich will und was ich muss. Ich muss eine Andacht halten. Aber ich konnte mir nicht aussuchen, auf was ich mich konzentriere und mich nicht auf die Hürde, sondern auf das Gute. Denn es war einfach Mist. Ich war ausgeliefert. Ich konnte es nicht tun. Ich musste es tun, aber ich konnte sonst nichts tun. Also hier haben diese Ansätze nach meiner Realität, so wie ich sie erlebe, gewisse Schwächen und sie helfen nicht immer. Darum hat die Bibel einen anderen Ansatz. Den haben wir hier in unserem Kernvers in Römer 8, Vers 18. Da heißt es, ich bin überzeugt, was wir in der gegenwärtigen Zeit noch leiden müssen, fällt überhaupt nichts ins Gewicht im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat und die er in der Zukunft offenbar machen wird. Krass, ne? Das hört sich jetzt so an. Sag mal, sieht Paulus, Apostel Paulus schreibt das gar nicht die Realität oder wie ist denn das? Die Antwort doch, er sieht sie. Er sieht eine Realität, eine konkrete Realität. Das ist die Herrlichkeit. Es ist Gott, es ist das Reich Gottes. Es ist keine Realität, die ich mir herinterpretieren oder positiv herdenken muss, weil es ja eigentlich gar keine Realität gibt, sondern es ist eine Realität, die ist existent. Durch Jesus kam diese Realität, das Reich Gottes, die Welt Gottes in unsere Welt. Jesus schlug die Brücke in diese bleibende andere Realität, in die Herrlichkeit, in die Ewigkeit, dorthin, wo alles perfekt ist. Und diese Realität bleibt. Sie ist da, sie ist fest, sie hängt nicht von meinem Denken ab. Und ich kann durch Jesus darauf zugreifen. Denn er sandte den Geist und durch den Geist kann ich durch das Gebet immer wieder in diese andere Welt, in diese andere Realität eindringen und Kontakt aufnehmen. Ich muss in mir nicht selber herdenken. Sie ist da, sie ist real. Und das hat mir dann auch geholfen in der Situation. Ich habe nicht versucht, positiv zu denken und bewährt es und machst es. Ich habe gebetet. Ich habe gebetet, ja. Und das hat mir echt geholfen. Das Thema, das ich dort bekam für diese Eröffnungsandacht vom Adventsmarkt, lautete die Farben der Engel. Ist jetzt natürlich, ja. Aber ich habe das Thema nicht selbst ausgesucht. Das war halt eben so ausgesucht worden. Die Farben der Engel. Und dann, naja, ich wusste nicht mehr, was ich dazu sagen wollte, ne, weil das Skript ja schon länger geschrieben war, habe ich ja schon gesagt, war ich am Beten. Und dann erscheint mir dort ein magentafarbener Engel. Sogar zwei. Vom Telekom-Shop. Also der Telekom-Shop, der es dort in der Stadt gab, der hat eben auch Werbung gemacht und da sind so Mädels, junge Damen rumgelaufen in magentafarbenen Engelskostümen. Mein Thema, das mir gestellt wurde, war die Farben der Engel. Und dann war mir klar, in welche Richtung ich gehe. Der Tenor der Botschaft war dann, wir färben die Dinge schon gern so ein, wie wir sie hätten. Und das war eine gute Botschaft, eine treffende Botschaft. Wie sich hinterher herausstellte, war die Botschaft in manchen Stellen sogar viel zu treffend. Aber das hat nicht geschadet. Und dann bin ich hin und konnte diese Andacht halten. Und plötzlich hatte ich auch wieder Adventsstimmung. Also nach dem Motto, der Herr sandte einen Telekom-Engel oder so, ne? Genau. Also dürfen wir jetzt nicht überbewerten. Aber dadurch bekam ich Weisung. Und schon während dem Gebet, ich habe ja gebetet, wer ich hingelaufen bin. Ich war ja ausgeliefert, aber mit Gott sprechen zu können, das war dann wieder ganz anders. Ich fasste wieder Tritt. Ich war wieder fokussiert. Und das ist die erste Botschaft für uns heute. Es geht um einen optimistischen Realismus, was ich gerade ja schon gesagt habe. Erster Gedanke, optimistischer Realismus. Dieser Ansatz vom Positivdenken von der Website sieht das auch so. Er möchte auch, dass wir einen optimistischen Realismus haben. Da wurde ja gesagt, sieh auch das Negative. Aber da ist dieser Realismus in dir selber. Du musst ihn selber positiv herbeidenken oder die Dinge, auch wenn sie schlecht sind, irgendwie anders bewerten und, und. Der biblische Ansatz ist anders. Da geht es auch um optimistischen Realismus. Aber dieser Realismus geht von einer Realität aus, die perfekt ist, die wunderbar ist und die bleibt in Ewigkeit eben vom Reich Gottes. Und ausgehend davon können wir dann der Realität dieser Welt begegnen, in Wissen, was hier steht. Die Leiden dieser Zeit, die Probleme fallen nicht ins Gewicht im Vergleich zur Herrlichkeit, die kommen wird. Optimistischer Realismus. Paulus hat die Probleme gesehen, er hat viel gelitten, das gucken wir gleich noch an. Aber dieser Blick, das hat ihm geholfen. In der Realität optimistisch zu bleiben oder wieder optimistisch zu werden. Und wir brauchen das im Laufe unseres Lebens immer, immer wieder. Jetzt wird natürlich immer wieder gesagt, also weißt du, Herr Pastor oder so, also das mit dieser anderen Welt und dem Reich Gottes, das ist ja völlig, völlig unrealistisch. Das ist doch fernab jeder Realität. Bekommt man immer wieder gesagt oder hat man auch so in Gesprächen. Kann man natürlich sagen, aber jetzt mal ganz ehrlich, ist es realistischer zu sagen, es gibt gar keine Realität? Es gibt gar nichts, was per se negativ oder positiv ist. Es kommt nur darauf an, wie wir die Dinge werten. Ist das realistischer? Also wollen wir einem Flüchtling, der im Boot sitzt und in den Leuten in Syrien und im Nahen Osten sagen, wisst ihr, eigentlich gibt es gar keine Realität. Es gibt nichts per se Positives oder Negatives. Ihr müsst die Dinge nur einfach anders werten. Ist das realistischer? Also, ja, Meinungsfreiheit, aber ich finde das ein bisschen schwierig. Also zu meiner Realität passt das nicht. Und natürlich, natürlich bewerten wir die Dinge nicht, wie wir sie sehen, sondern wie wir sind. Das ist so. Deswegen ist wichtig, dass wir noch einen Maßstab haben, der außerhalb dieser Welt angelegt ist. Eben Gott. Und das, was in der Bibel steht. Also von dieser Realität auszugehen, vom Reich Gottes, ist bei weitem nicht unrealistischer, als zu sagen, es gibt gar keine Realität und per se gibt es nichts Negatives oder Positives. Ich kenne unzählige Dinge in meinem Leben, die waren einfach negativ, die waren einfach Mist. Zum Beispiel, dass mir da der Laptop abgeschmiert ist. Aber das ist noch ein kleines Problem. Da gibt es noch ganz andere Dinge. Und ihr wisst das ja auch, wie das in unserem Leben ist. Und da hilft es nicht zu sagen, ah, ich muss das anders werden oder positiv sehen. Das hilft zu einem gewissen Grad. Aber dann braucht es da mehr. Da braucht es etwas anderes. Es braucht einen Hoffnungshorizont, der bleibt, der immer über allem steht. Unbeeinflussbar vom Negativen. Und das ist das, was Paulus konkrete Kraft für sein Leben gegeben hat. Es ist keine Vertröstung auf die Ewigkeit, sondern ein Trösten aus der Ewigkeit. Und das möchte ich hier mal bitte mit euch betrachten. Apostel Paulus spricht immer mal wieder über seinen Dienst, über seine Missionstätigkeit. Unter anderem hier im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, Abvers 23. Da schreibt er Folgendes: Ich bin öfter im Gefängnis gewesen, öfter geschlagen worden, häufig war ich in Todesgefahr. Fünfmal habe ich von den Juden die 39 Schläge bekommen. Das war so die gesetzlich verordnete Stockschlagstrafe damals. Dann geht's noch weiter. Dreimal wurde ich von den Römern mit Stöcken geprügelt, also wieder Stöcke. Einmal wurde ich gesteinigt. Ich habe drei Schiffbrüche erlebt und einmal trieb ich eine Nacht und einen Tag auf dem Meer. Auf dem offenen Meer. Also das ist nicht gerade angenehm. Da kann man Panik kriegen. Schiffbruch. Und du treibst auf dem offenen Meer. In der Nacht. Dann geht's noch weiter. Auf meinen vielen Reisen haben mich Hochwasser und Räuber bedroht. Juden und Nichtjuden haben mir nachgestellt. Es gab Gefahren in Städten, in Einöden, Gefahren auf hoher See und Gefahren bei falschen Brüdern. Das ist auch mal interessant, ne? Wir reden immer von Brüdern und Schwestern im Glauben und dass wir uns alle lieb haben und so, das ist auch gut. Aber es gibt auch falsche Brüder. Darunter hat Paulus gelitten. Falsche Brüder und Schwestern. Und dann geht's noch weiter. Ich hatte Mühe und Not und oftmals schlaflose Nächte. Ich war hungrig und durstig. Oft hatte ich tagelang nichts zu essen. Ich fror und hatte nichts Warmes anzuziehen. Und dann geht's noch weiter. Ich könnte noch vieles erzählen, aber ich will nur noch eins nennen, die Sorge um alle Gemeinden, die mir täglich zu schaffen macht. Das war mal kurz zusammengerafft, eine Darstellung von Paulus, wie sein Dienst war als Apostel, sein Missionsdienst. Lest das nochmal in der Stille und geht das mal in Gedanken durch. Das ist einfach nur brutal. Und es ist ja auch tatsächlich so, man weiß es aus der Geschichte, dass alle Apostel, also diese ersten Jünger Jesu, für ihre Missionstätigkeit, um ihre Botschaft willen, umgebracht wurden. Auch Paulus. Nur einer, der Apostel Johannes, hat einen natürlichen Tod erlitten. Die anderen wurden getötet. Sie gingen also bis in den Tod für ihre Botschaft. Da sagt man ja, wieso denn das? Und wie, Paulus, warum hast du das gemacht? Wieso hast du das durchgehalten? Wie denn? Und. Die Antwort ist unser Basisvers. Ich bin überzeugt, was wir in der gegenwärtigen Zeit noch leiden müssen, fällt nicht ins Gewicht im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat und die er in Zukunft offenbar machen wird. Das war seine Motivation. Ein bleibender Horizont. Egal wie es endet, am Ende ist es perfekt. Ende gut, alles gut. Und bei Paulus zeigt sich, das ist keine Vertrösterei, sondern das gibt konkrete Kraft für das Jetzt, für Schwierigkeiten, für Krisen, für Leiden. Es gibt einen positiven Blick und kann wieder einen positiven Blick, eine positive Motivation verleihen, wenn man sie mal verloren hat. Und wir kennen das aus unserem Leben. Ich kenne es auch. Das war der erste Aspekt. Optimistischer Realismus. Es ist nicht immer alles toll und es gibt brutale Dinge. Aber es wird nicht ins Gewicht fallen. Es fällt nicht ins Gewicht im Vergleich zu dem, was da kommt. Und wenn Paulus jetzt nicht selbst viel gelitten hätte, wird man sich ja veräppelt vorfühlen, sagen, ja, du hast ja wohl ein Rad ab, du kennst ja meine Situation gar nicht, du hast leicht reden, hast ja ein leichtes Leben gehabt, aber das hatte er nicht. Optimistischer Realismus. Es gibt eine andere Realität. Und Jesus möchte uns Zugang verschaffen dorthin. Und damit ist ein zweiter wichtiger Aspekt verbunden, ohne den wir mit diesem Aspekt alleine es nicht schaffen werden, einen positiven Blick zu haben, motiviert zu bleiben. Dabei geht es um die Berufung. Darum unser zweiter Gedanke für heute, die zweite Botschaft, die Berufung leben. Die Berufung leben. Paulus war sich seiner Berufung, seiner Beauftragung durch Jesus absolut bewusst. Das war für ihn vollkommen klar. Das haben wir hier im zweiten Korintherbrief. Dort sagt er, uns Aposteln hat Christus den Auftrag und die Vollmacht gegeben, diese Botschaft überall bekannt zu machen. Ja, Gott selbst ist es, der durch uns die Menschen ruft. So bitten wir im Auftrag von Christus, bleibt nicht Gottes Feinde, nehmt die Versöhnung an, die Gott anbietet. Er sagt, ich bin beauftragt, anstelle von Jesus seine Botschaft weiterzugeben. Und wenn es um seinen Auftrag ging, da konnte er ziemlich eckig werden. ziemlich eckig. Das haben wir hier in der Apostelgeschichte kurz beschrieben bekommen. Das ist Kapitel 15, Abvers 37. Dort heißt es, Barnabas, es war auch so ein Missionar und Apostel, wollte Johannes Markus mitnehmen, also einen Mitarbeiter. Aber Paulus lehnte es ab, noch einmal mit ihm, also mit Johannes Markus, zusammenzuarbeiten. Denn er hatte sie auf der vorhergehenden Reise in Pamphylien im Stich gelassen und die Zusammenarbeit abgebrochen. Also der Johannes Markus ist einfach während dem Missionsdienst, und der war eh schon schwierig, abgehauen, hat sie sitzen lassen. Man konnte sich nicht auf ihn verlassen und sagt Paulus, sorry, den nehme ich nicht mehr mit. Das war's. Barnabas wollte ihn aber mitnehmen. Und dann heißt es hier in Vers 39, es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung und Paulus und Barnabas trennten sich. Also da hat's richtig gescheppert. Und das sieht man bei Paulus manchmal. Er hat auch im Galaterbrief beschreibt, er mal Apostel Petrus durchgeschüttelt und ihn gefragt, was er eigentlich für einen Mist baut. Paulus hatte einen Auftrag, Verbreitung des Evangeliums. Den Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gemacht hat, geht in alle Welt, macht die Menschen zu meinen Jüngern. Den hat er ausgeführt, aber er hat sich nicht noch in eine andere Rolle drängen lassen. Er wollte nicht Motivator von Johannes Markus sein. Er konnte nicht noch ihn in seiner herausfordernden Situation, in dieser Missionssituation mitschleppen. Das ging nicht. Wir haben ja gerade gesehen, was Paulus alles erlebt hat. Er wollte nicht die Rolle haben, Johannes Markus motivieren zu müssen und ihn noch mitzuschleifen, Motivator für ihn zu sein. Hat er gesagt, nein, ich konnte mich einmal nicht auf ihn verlassen und wir kommen zum Teil in Lebensgefahr. Ich werde nicht mehr mit ihm arbeiten. Punkt. Und hat's richtig geknallt und das Missionsteam hat sich geteilt. Und das kommt nicht von ungefähr. Das kommt von Jesus. Auch Jesus hat sich immer mal wieder ziemlich klar abgegrenzt und hat sich keine andere Rolle anheften lassen. Das haben wir hier im Markus-Evangelium, Kapitel 1, Abvers 32. Dort heißt es, am Abend nach Sonnenuntergang brachten die Leute alle Kranken und alle Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt hatte sich vor dem Haus versammelt. Das Haus stand in Kapernaum. Die ganze Stadt lief zusammen, Kranke und. Und Jesus hat dann auch viele geheilt, heißt es dann in den nächsten Versen. Aber dann heißt es dann später, am nächsten Morgen verließ Jesus so lange vor Sonnenaufgang die Stadt und zog sich an eine abgelegene Stelle zurück. Dort betete er. Simon und seine Gefährten zogen ihm nach und fanden ihn und sagten, alle suchen dich. Also komm wieder zurück, das sind ein Haufen Kranke, das sind Erwartungen, die Leute brauchen dich. Und Jesus antwortete dann, wir wollen jetzt weitergehen in die umliegenden Dörfer. Ich muss auch dort die gute Nachricht verkündigen, denn dazu bin ich gekommen. Der hat die ganzen Kranken und die Leute mit ihren Erwartungen zurückgelassen. Er hat sie stehen lassen und ist weitergezogen, weil er sagt, weil er weiß, was sein Auftrag ist und was nicht. Und das sagt er hier. Ich bin gekommen, um die gute Nachricht zu verkündigen. Ihr bekommt mich nicht in die Rolle des Wunderheilers. Ich werde hier nicht jedem Bedürfnis gerecht werden, Freunde. Wir ziehen weiter. Und das hat er getan und hat die Leute hinter sich gelassen. Er hat sich nie, auch nicht im geringsten, irgendeine fremde Rolle, eine Zusatzaufgabe zusätzlich zu seiner Berufung ankleben lassen. Hat er nie gemacht. Andererseits konnte er auch sehr eckig werden, wenn es gegen seine Berufung ging oder gegen den Willen Gottes. Wird ja beschrieben, dass er einmal einen Strick gemacht hat und Leute, die Händler und Verkäufer aus dem Tempel geprügelt hat. Jesus wusste genau, das ist mein Auftrag. Und da war eine scharfe Kante, genauso wie bei Apostel Paulus. Und das ist nötig, wenn man dauerhaft motiviert und bei Kräften bleiben möchte. Da kann man sich nicht ständig nach allem Möglichen richten. Es funktioniert nicht. Je klarer die Berufung ist, je klarer kann man sagen, sorry, nicht mein Ding. Und das ist wichtig. Sehr, sehr wichtig, das weiß ich aus bitterer Erfahrung. Ich kann mich noch erinnern, als wir unsere erste Stelle angetreten haben in Hessen. Es war ein Bezirk in einem Gemeinschaftsverband von 5 innerkirchlichen Gemeinden oder Gemeinschaften oder sage ich mal überwiegend innerkirchlichen. Das war nämlich schon das erste Problem. Wir kamen dann hin und dann, naja, sollten wir für die eine Seite freikirchlich, also außerkirchlich arbeiten, Gemeinde gründen. Die andere Hälfte wollte eher innerkirchlich bleiben, so als Gemeinschaft. Das war schon eine gewisse Problematik. Da kam es dann auch zu Stilfragen. Die eine Seite wollte dann, dass man nur auf dem Flügel begleitet. Die Gemeinde hatte dort einen weißen Flügel. Ja, richtig, richtig toll. Wir hatten aber auch Musiker und die hatten eine Band und die andere Seite wollte die Band. Und da gab es Probleme. Und auch innerhalb gab es dann Probleme, die mehr für Klassik und Klavier, und da hatten wir auch dann schon wieder einen Konflikt. Naja, dann war die Jugendarbeit, die wurde vom CVM gemacht. Der hatte auch zum Teil eigene Zielsetzungen, die wieder nicht den Zielsetzungen der Gemeindeleitung entsprach. Vor allem nicht denen, die freikirchlich dachten. Die kirchlich dachten, hatten kein Problem. Also hier hat man dann auch schon wieder ein Konfliktfeld. Dann waren überhaupt Stilfragen. Also in einer Gemeinde, da war wichtig, dass ich Anzug und Krawatte trug, in der anderen, oh je, bloß nicht. Da wurde ich dann gefragt, kommst du von der Hochzeit oder wie? Ja, meine Frau, sie hat ein bisschen sich ums Haus gekümmert und dann, naja, auch die Heizung bedient. Und da war bei jedem Gottesdienst, kam dann einer, heute war es zu kalt, dem anderen war zu warm. Also es war permanent. Und da gab es noch ältere Konflikte und Schwierigkeiten von früher und. Und das war jetzt überwiegend nur eine dieser Gemeinden, die ich beschrieben habe. Und da kommt nach einem halben Jahr jemand auf uns zu und fragt uns, na Jürgen, habt ihr euch eingelebt und fühlt ihr euch bei uns wohl? Jetzt muss ich lachen. Aber ganz ehrlich, wir wussten nicht, was wir antworten sollen. Wir konnten ja überhaupt nicht landen. Wir waren zwischen 10 Polen hin und her gerissen. Wie soll man sich da einleben? Und ich habe dann gesagt, also wenn ich ehrlich bin, und ich wollte ehrlich sein, muss ich sagen, ich habe mich eingearbeitet. Aber wir wissen jetzt noch nicht, das ging einfach nicht. Und irgendwann konnten wir dann auch nicht mehr. Und wir hatten alle, meine Frau und ich, eine Erschöpfung. Ich konnte ein Jahr nichts mehr. Und bei einer Frau war es nicht viel besser. Und der Fehler war, dass ich hier nicht gehandelt habe wie Jesus oder Paulus. Dass ich keine klare Kante setzte und sagte, pass mal auf, meine Freunde, das ist meine Berufung. Aus dem Grund bin ich hier. Alles andere, es tut mir leid, geht nicht. Ich bin ein Mensch und ich kann nicht gleichzeitig an verschiedenen Stellen präsent sein, in verschiedenen Konzepten und. Es funktioniert nicht. Das habe ich aber damals aufgrund Unerfahrenheit so noch nicht geschafft und so liefen wir in die Erschöpfung. Ich war mir meiner Berufung nicht genug klar. Paulus ist das nicht passiert. Natürlich war er am Rande der Kraft manchmal, weil sein Dienst an sich, sein Auftrag schwierig war. Aber er hat sich nicht noch anderes Zeug ans Bein gebunden und Jesus auch nicht. Ja, haben wir gesehen, seine Jünger sagen, komm zurück, es sind so viele Kranke. Und er sagt, tut mir leid, meine Aufgabe ist zu verkündigen. Ich muss auch noch an anderen Orten verkündigen, wir gehen. Und er hat die Leute samt ihrer sehr berechtigten Bedürfnisse zurückgelassen. Vielleicht kennst du ja, wie es ist aus dem Berufsleben. Du hast da einen Auftrag und du bist für eine gewisse Sache angestellt, aber du hast das Gefühl, du schreibst nur E-Mails. Oder du kommst da nicht zu und da nicht und zum eigentlichen Geschäft kommst du nicht. Das machst du dann noch so nebenbei. So wirst du nicht dauerhaft motiviert bleiben, mit dem positiven Blick und bei Kräften bleiben. Du wirst irgendwann zermürbt sein. Darum die zweite Botschaft für uns heute. Die Berufung leben. Die Berufung leben und nicht all den anderen Kram, den man dir ständig an die Backe kleben will. Die Berufung leben. Und da hängen jetzt ein paar Aspekte dran, es ist ein bisschen komplex, ja, in unserem Leben. die ich mit uns betrachten möchte als letzte Botschaft für uns heute Morgen. Die Berufung leben, ausgehend vom Vorbild von Paulus und Jesus. Würdest du sagen, du lebst deine Berufung? Würdest du das sagen? Stell dir mal die Frage. Um das richtig beantworten zu können, ist die Bibel der Meinung, dass wir erstmal unsere Grundsatzberufung verstehen müssen, die Gott für uns hat. Und die erfahren wir auch beim Apostel Paulus ein paar Verse nach unserem Kernvers. Dort sagt er, und wenn Gott sie dazu bestimmt hat, dann hat er sie auch berufen. Wenn er sie berufen hat, dann hat er sie auch für gerecht erklärt. Wenn er sie für gerecht erklärt hat, dann steht auch fest, dass sie an seiner Herrlichkeit teilhaben. Diese sie sind Menschen. Juden, Nicht-Juden, du und ich. Er sagt hier, es gibt eine Berufung für dich. Gott hat eine Berufung für dich. Und die lautet, Anteil an seiner Herrlichkeit zu haben. Hier steht es. Herrlichkeit heißt Ewigkeit, Reich Gottes, ewiges Leben. Gott sieht eine Berufung dazu. Das ist deine Berufung, im Einklang mit ihm zu leben, bis in Ewigkeit. Da geht es natürlich um die Frage der Gerechtigkeit hier, ne? Hier heißt es, wir werden für gerecht erklärt. Und das ist auch nötig. Denn Gottes Gerechtigkeitsmaßstab ist sein Wesen selbst, sind seine Gebote. Und da hapert es ja immer wieder, ne? Wir kommen nicht so gut klar mit Gottes Geboten. Deswegen werden wir für gerecht erklärt von ihm, und zwar durch Jesus. Das haben wir wieder bei Paulus im Korintherbrief. Dort heißt es dann, Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt, damit wir durch ihn vor Gott als gerecht bestehen können. Also Jesus ist für uns in die Bresche, hat alles, was an Sünden und Schuld da war, auf sich genommen, vor Gott die Verantwortung getragen, am Kreuz. Er wurde für uns zur Sünde gemacht, zum Sündenbock, damit wir dadurch vor Gott als gerecht dastehen können, damit wir unserer Berufung gerecht werden können, versöhnt im Einklang mit Gott zu leben und Anteil an seiner Herrlichkeit zu haben. Das ist unsere Berufung. Das möchte Gott für dich und mich. Und die Berufung von Jesus war es, das zu ermöglichen, uns die nötige Gerechtigkeit zu verschaffen. Jesus kam, um uns gerecht zu sprechen, damit er und Gott nicht irgendwann über uns Recht sprechen müssen. Denn dann gelten seine Gebote und dann sind wir verloren, dann können wir einpacken. Dann sind wir verdammt. Er möchte aber nicht Recht sprechen, sondern lieber gerecht sprechen. Und darum sandte er Jesus. Das war die Berufung Jesu. Die Berufung Jesu bestand darin, uns in unsere Berufung hineinzubekommen. Und dafür hat er sich komplett aufgeopfert. Komplett. Also hast du verstanden, dass du Inhalt der Berufung Jesu bist? Machst du es ihm überhaupt möglich, seine Berufung auszuleben? Denn du bist seine Berufung. Du bist seine Leidenschaft. Darum hat er diese ganzen Leiden auf sich genommen. Darum hat auch Paulus diese Leiden in seinem Dienst auf sich genommen, weil die Menschen die Leidenschaft Gottes und Jesu sind und sollten diese Botschaft erfahren. Hast du verstanden, dass du seine Passion bist? Und dass seine ganze Berufung, die er konsequent durchgezogen hat, Jesus ging bis ans Kreuz und hat alles abgeblockt, was ihn davon abhalten wollte. Es wäre viel netter für ihn gewesen, hier als Wunderheiler zu wirken, aber das hat er konsequent hinter sich gelassen und ging ans Kreuz für dich. Hast du das nachvollzogen? Hast du verstanden, dass er aber seine Berufung nur wahrmachen kann, wenn du bereit bist, auch deine anzunehmen? Kind Gottes zu sein, durch den Geist Gottes verändert zu sein, mit Gott nach seinem Willen zu leben und dann sogar das ewige Leben zu haben. wenn du das verstanden hast, lebst du diese Berufung, lebst du deine Berufung. Das geht nur, wenn du Jesus erlaubst, seine Berufung bei dir auszuüben. Und wenn du diese Grundsatzberufung lebst, dann stellt sich noch konkreter die Frage, lebst du deine Berufung? Und hier möchte ich jetzt richtig verstanden werden. Bei Berufung oder das Thema Berufung betrifft jetzt nicht nur Pastoren oder Missionare oder Leute, die eben so hauptamtlich im Reich Gottes arbeiten. Berufung betrifft jeden. Wenn der Beruf, den du auslebst, deine Berufung ist, weil er in Übereinstimmung mit Jesus ist und du deine Berufswahl, deine Ausbildung, dein Studium mit ihm besprochen hast, mit ihm gemeinsam diesen Weg gegangen bist, dann arbeitest du nicht nur, dann übst du nicht nur einen Beruf aus, sondern du lebst deine Berufung. Und auch wenn das jetzt ein eher, oder sagen wir, ein weltlicher Beruf ist oder säkularer Beruf, ist es trotzdem eine zutiefst geistliche Angelegenheit, denn dann lebst du deine Berufung. Hat Jesus bei der Frage, was du lernen willst, studieren möchtest, was du tun möchtest, mitgeredet? Hast du das mit ihm besprochen? Oder hast du es nicht getan? Lebst du deine Berufung? Das ist die Frage. Wenn ja, weißt du ziemlich klar, was zu deinen Aufgaben gehört und was nicht. Wenn nicht, wirst du elends hin und her gerissen sein. In der Regel auch deshalb, weil du auf andere Götter setzt. Muss man ja auch einfach mal sagen. Da gibt es diese anderen Götter. Ja? Sex, Macht, Geld. Macht und Geld. Es ist klar, ne? Wir arbeiten ja, um Geld zu verdienen. Wir wollen ja leben, genau. Aber wenn wir leben können, reicht es ja eigentlich mit dem Geld. Oder nicht? Wenn das Geld dein Gott ist, wird es dir nie reichen. Niemals. Du wirst keine positive Motivation mehr haben. So wirst dich totrennen, überlasten und. Auch das erwähnt Paulus, also wir haben es heute mit Paulus, merkt ihr, ne? Er sagt im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 9 und 10 folgendes. Die, die unbedingt reich werden wollen, geraten in Versuchung. Sie verfangen sich in unsinnigen und schädlichen Wünschen, die sie zugrunde richten und ins ewige Verderben stürzen. Denn Geldgier ist die Wurzel alles Bösen. Manche sind ihr so verfallen, dass sie vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst viele Qualen bereiten. Qualen. Wer Geld ist ein Gott. Jesus sagt an einer anderen Stelle, ihr könnt nicht Gott dienen und Mammon. Mammon ist so eine Verkörperung des Geldes, so eine Personifizierung als Gott. Lebst du deine Berufung? Oder wirst du von anderen Göttern, anderen Dingen bestimmt? Hast du dir eine andere Rolle, eine andere Berufung an die Backe kleben lassen? Eine andere, als Gott und Jesus für dich vorgesehen hat? Dann nimm's weg, hör damit auf. Jesus hat sich konsequent nichts an die Backe kleben lassen, was nicht seine Berufung ist. Du solltest es auch nicht tun, wenn du dauerhaft Kraft haben möchtest und positiv motiviert sein möchtest. Klär das mit Jesus. Denn wir alle haben nach dieser speziellen Berufung, unser Lebensweg ist ja individuell, der eine hat den und den Beruf, auch noch eine grundsätzliche Berufung, die für alle gleich ist. Für alle Christen, für alle Gemeinden, für alle Mitarbeiter, für alle Pastoren. Das ist der Auftrag Jesu. Darum geht nun zu allen Völkern der Welt, macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Und mir tut so gut, dass er das so klar formuliert hat. Das hatte ich nur damals in Hessen noch nicht so im Blick. Da hätte ich gesagt, Freunde, Das ist mein Fokus. Das ist meine Berufung. Da muss ich nicht drüber nachdenken, denn Jesus sagt mir hier, was meine Berufung ist. Und dazu gehört nicht euer Hin- und Her-Kram an dieser Stelle. Der muss in die zweite Linie, damit wir fähig sind, diese Berufung umzusetzen. Denn wenn wir das tun, dann sind auch all die anderen Problemchen gelöst. Es gab aber dort noch mehr Probleme. Es fällt ein Krabbelraum. Also die Eltern mit Kindern waren unzufrieden. Dann waren Singles, die waren unzufrieden. Und. Wenn wir Jünger machen und die Menschen dann wieder andere zu Jünger machen, dann haben wir gleich genug Leute, schnell genug Leute für eine Krabbelgruppe. Wir haben das Geld für den Raum und. Wenn wir aber anfangen, nach dem zu rennen, nach dem zu gucken, laufen wir uns tot und wir erreichen nichts. Auch wir als Gemeinde hier in Renningen existieren nur, weil in Stuttgart dieser Auftrag gesehen wurde. Gemeinde entsteht durch diesen Auftrag. Und sie lebt weiterhin durch diesen Auftrag, indem sie wieder weitere dazu gewinnt. Alles andere wird letztlich dazu führen, dass die Gemeinde stirbt, wenn sie im Fokus steht. Das ist der Fokus. Jesus hat ihn klar genannt. Und er verspricht auch, dass das ausreichen wird. Er sagt hier in Matthäus 6, Vers 33, sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt, dann wird er euch schon mit all dem anderen versorgen. Wie bleibe ich positiv motiviert? Indem du immer wieder diese andere Realität in den Blick nimmst, das Reich Gottes. Und indem du ausgehend davon deine Motivation daher nimmst, dass du deine Berufung lebst. Es geht um diesen optimistischen Realismus. Da gibt es eine andere Welt. Und es geht darum, deine Berufung zu leben. Das gilt für dich persönlich und für uns als Gemeinde. Dann werden wir nicht entkräften und einen positiven Blick behalten können. Nimm das mit in die nächste Woche und in deine Gebete.